Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Auf Welttournee zu sein, diesen Traum haben viele Menschen und die beiden jungen Männer, mit denen ich jetzt live sprechen werde, haben ihn sich erfüllt. Aber sie sind keine Aussteiger, sie haben sich kein Sabbatical genommen und sie leben auch nicht als Digitalnomaden irgendwo in der Welt, sondern sie haben ganz reguläre Vollzeitjobs in Deutschland und 30 Tage Urlaub im Jahr. Und dennoch haben sie gemeinsam schon 120 Länder bereist und darüber erzählen sie in ihrem zweiten Buch Auf Welttournee, das im Oktober erscheint. Heute erreiche ich Sie aber ganz normal zu Hause in München. Christoph Streicher, guten Morgen. Darf man am Sonntag um die Zeit noch sagen, auch wenn Sie schon laufen waren, habe ich gehört.
Ja, guten Mittag, Frau Wiesler. Ja, heute ist Wochenende. Das ist auch für uns. Morgen geht es wieder an den Schreibtisch, wie Sie schon richtig gesagt haben. Denn wir haben einen ganz normalen Job tatsächlich.
Und willkommen in Hamburg, Adrian Klee.
Ja, moin. Herzliche Grüße aus dem hohen Norden an alle Hörerinnen und Hörer.
Ich habe es schon gesagt, Ihre Leidenschaft ist das Reisen. Davon erzählen Sie in Ihrem Podcast, in Ihren Büchern. Aber Sie sind keine Influencer, keine Reiseblogger mit Sitz in Bali oder Dubai, sondern Sie haben beide ein ganz normales Berufsleben. Als was?
Ich bin im Online-Marketing tätig, arbeite ganz normal meine 40 Stunden, 30 Tage Urlaub. Und von daher ein bisschen das Fernweh kam dann schon relativ früh und wollte aber trotzdem meinen Job oder meine Jobs gerne behalten. Und von daher haben wir mal angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie kann man denn diese Reisen, die wir gemacht haben, auch mit unseren normalen Jobs machen. Ich weiß, Adrian ist noch ein bisschen mehr am Arbeiten, tatsächlich.
Ja, ich muss leider ein bisschen mehr ran. Ich lebe meinen Kindheitstraum, meinen Jugendtraum. Ich bin Chef einer Brauerei. Ich wollte als Kind immer Brauer beziehungsweise verantwortlich für eine Brauerei sein. Ich bin Geschäftsführer der Brauerei Blue Dog in Berlin und darf da so meinen Jugendtraum, den ich ab 16 natürlich erst hatte, leben und Bier brauen, ganz fantastisches. Und ja, wie Christa schon richtigerweise sagte, ich brauche ein paar Stunden mehr vielleicht die Woche für den Job, darf mich aber dafür natürlich auch mit ganz, ganz vielen tollen Sachen dort beschäftigen. Und ja, so machen wir das. Und ich pendle dann immer zwischen Hamburg und Berlin.
Wie machen Sie das dann mit den 30 Urlaubstagen pro Jahr auf Welttournee zu sein?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache der Planung. Also wir gucken schon genau, wie wir das machen. So im Jahr haben wir dann so zwei große Reisen, die wir dann zusammen machen. Da geht es auch so ein bisschen weiter weg. Vorher muss halt genau geplant werden. Wie liegen die Flüge? Also dass man mal sagt, man findet vielleicht einen Flug, der Freitagabend geht, spart man sich natürlich den Urlaubstag am Freitag. Der steigt abends in den Flieger und ist im besten Fall Samstagmorgen dann im Urlaubsort, im Traumland irgendwo. Und von daher geht die Reise dann schon mit dem kleinen gesparten Trick schon mal los.
Und Fliegen ist ja heute eigentlich etwas, was wir nicht mal kurz übers Wochenende machen wollen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also die Sache ist ja, dass man natürlich auch bei der Art und Weise, wie man sich vorbereitet, nicht nur mit den Zeiten, wann man fährt, fliegt oder losgeht, sondern auch, was man einpackt. Also einer unserer größten Tipps ist immer das leichte Reisen. Das heißt, wir reisen eigentlich, seitdem wir uns kennen, seit über 20 Jahren, nur mit Handgepäck. Und dementsprechend sparen wir uns gerade beim Fliegen zum Beispiel ganz häufig die Zeit, die man vorher braucht, um seinen Koffer abzugeben oder auch hinterher an diesen Gepäckbändern seinen Koffer wieder zu empfangen, wo man ja meistens irgendwie immer als Letzter seinen Koffer bekommt, ist auch nochmal ein Trick. Und das hört sich jetzt so banal an, aber das sind ja am Ende des Tages schon nochmal 1-2 Stunden pro Flug, die man sich spart. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen intensiv reisen, dann ist das hin und zurück fast ein halber Tag, den man sich spart, wenn man nur mit Handgepäck reist.
Und wenn Sie vor Ort sind, dann geht es aber langsam weiter, richtig?
Genau, also wir sagen immer, Sehenswürdigkeiten, klar, Pflicht, aber dann kommt vor allem auch die Kür. Das für uns im Vordergrund steht natürlich, die Menschen zu erleben, so ein bisschen in die Kultur einzutauchen. Wir sagen immer, wir reisen vertikal, das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber klar, wir versuchen eben nicht in den großen Hotelketten irgendwo unterzukommen, sondern wir setzen uns tatsächlich mal irgendwo in die Kneipe und fragen mal, hey, wisst ihr nicht irgendwo, wo wir heute eine Nacht pennen können? Das ist ein bisschen komisch, hat aber schon oft zu ganz, ganz tollen Erlebnissen vor Ort geführt und ist besser als jedes top bewertete Hotel tatsächlich.
Davon werden Sie ja gleich auch noch erzählen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen von den Reisen, die Sie ja privat machen? Sie haben gerade gesagt, Sie kennen sich seit über 20 Jahren, Sie sind schon zusammen zur Schule gegangen, davon dann auch zu erzählen in der Welt.
Ja, das kam so ein bisschen, wir haben natürlich auf unseren Reisen eine ganze Menge erlebt. Da waren dann sowohl Geschichten dabei, die mal ein bisschen kurioser waren, aber auch natürlich viele Missgeschicke. Und wir haben es einfach geliebt, von diesen Geschichten oder von diesen Reisen auch zu erzählen. Ganz häufig auf Partys früher, Studentenpartys und so weiter. Und irgendwann kam mal ein Kumpel zu uns und der meinte, Mensch, ich habe die Geschichte jetzt schon 2-3 Mal gehört, aber ich höre sie mir gerne noch ein viertes Mal an. Sprecht sie doch gerne mal in eine Tüte. Und aus diesem scherzhaften Kommentar ist dann bei uns die Idee entwachsen, diesen Podcast zu machen. Und dann haben wir am Ende 2018 uns ein bisschen hingesetzt, haben uns mal überlegt, wie wir das aufbauen wollen. Und ja, man braucht ja nicht viel für so einen Podcast. Haben uns zwei Mikrofone gekauft und dann haben wir losgelegt. Und ja, dann haben wir schnell gemerkt, dass das einen gewissen Nerv trifft, weil es eben auf die Art und Weise, wie wir reisen, eben mit normalem Vollzeitjob für ganz, ganz viele Leute ja nachmachbar ist und nicht ja viel erfordert. Man muss keinen Job kündigen. Und dann ging das los. Und ja, von daher, seitdem machen wir unseren heißgeliebten Podcast Welttournee, der Reisepodcast.
Sie sind ja ganz, ganz viel unterwegs, kennen sich schon lange. Gehen Sie sich nicht mal auf die Nerven zwischendurch?
Ach, ich glaube, wir haben uns ja über die Jahre haben uns ja sehr, sehr gut eingespielt. Das sind zwei ganz verschiedene Typen tatsächlich auch. Vielleicht hört man es ein bisschen raus hier. Adrian, natürlich so der Zahlenprofi, den können Sie nachts wecken. Der weiß genau, was wir vor 3 Tagen für den Bus bezahlt haben. Ich so ein bisschen, ja, das Sprachen, ja nicht Genie, aber sprachlich ein bisschen bewandelt. Bringen uns immer ganz gut durch. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Ansonsten würden wir uns aber wirklich auf die Nerven gehen wahrscheinlich.
Christoph braucht 8 Wochen, um eine Sprache zu lernen. Ich würde schon sagen, Genie.
Wir hören gleich nach der nächsten Musik, was Sie alles schon so erlebt haben auf Ihren Reisen. Da ging ja auch nicht immer alles glatt. Unter anderem haben Sie auch ein kleines Abenteuer in Mexiko erlebt. Das ist auch die Heimat der Sängerin Chavela Vargas. Sie hat schon als junge Frau Karriere gemacht und wurde zum Star der mexikanischen Musik. Ihr Abschiedskonzert gab sie 2005 im Alter von 85 Jahren, also ein bisschen älter als Sie beide. Bei der Aufnahme, die wir jetzt hören, war sie 77 schon und sie singt von einer unglücklichen Liebesbeziehung. Quisiera amarte menos. Ich würde dich gern weniger lieben. Ich flehe den Himmel an, meine Liebesfesseln zu lösen.
Primavera de mis 20 años. Relicario de mi juventud, un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso. Sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. Entre dos que se quieren de veras, el cariño distinto ha de ser. Mientras una da entera su vida, otro solo se deja querer. Es verdad y sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Pido al cielo que pronto termine esta dura cadena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso. Sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Quisiera amarte menos, ein Liebeslied der mexikanischen Sängerin Chavela Vargas. Ihre Liebe, Christoph Streicher und Adrian Kling, gehört dem Reisen. Aber in Mexiko war es dann auch mal ungemütlich, richtig?
Ja, das kann man so sagen. Also unser Plan war eigentlich, wir wollten nach El Salvador und hatten einen Flug von Amsterdam gebucht. Dieser Flug von Amsterdam hatte einen Aufenthalt in Mexiko-Stadt. Wir kamen also morgens um 2 in Mexiko-Stadt an. Der Flieger ging weiter morgens um 10. So, was macht man, wenn man jung ist in Mexiko-Stadt? Klar, man will noch ein bisschen Party feiern. Das hatten wir beide zumindest vor.
Ja, das haben wir gemacht oder das haben wir auch umgesetzt. Wir haben dann unsere Sachen am Flughafen eingeschlossen, inklusive Pässe, haben uns ein bisschen Geld mitgenommen, haben den erstbesten Taxifahrer gefragt, ob er uns nicht zu dem Ort fahren könnte, an dem hier noch richtig was los ist, und hat uns dann zu so einem großen Platz gefahren. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, die Party war auch wirklich ganz, ganz fantastisch. Wir haben mit ganz, ganz vielen tollen Menschen aus Mexico City dort gefeiert. Maharaji-Bands sind wechselnd musikalisch da musizierend um uns herumgezogen. Und das war auch eine super Nacht, bis dann die Sonne morgens so gegen 5:30 langsam aufging, Christoph. Und dann, ja, dann hat sich das Blatt ein wenig gewendet, denn Christoph hatte versucht, ein Glas Bier mitzunehmen, aus so einem Becher aus einer Kneipe, und dann ging es für ihn weiter.
Wenn auf einer Theke in der Bahn ein Becher steht, Plastikbecher, dann heißt das für mich, Getränke sind zum Mitnehmen. Das habe ich also auch getan, meinen letzten Schluck, den wollte ich mitnehmen, durch die Gassen wollten wir ein bisschen schlendern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen vielleicht diesen riesigen Platz in Mexiko-Stadt, da wurde auch mal James Bond gedreht. Da wollten wir hin, weil man sagte, da ist der Sonnenaufgang am besten. So, ich hatte aber mein Bier in der Hand und Sie können sich vorstellen, ich nehme diesen Schritt aus der Bar mit dem Becher in der Hand und in dieser Sekunde kommen 2 Polizisten auf mich zugestürmt und sagen sofort, na, junger Mann, das geht so nicht. Und es gab richtig, richtig Ärger.
Und ja, Sie ohne Pässe und ohne Geld.
Ohne das, was man brauchte. Und ich noch ohne Spanisch, muss man dazu sagen. Von daher, ich war komplett chancenlos. Aber ich hatte mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Von daher haben die mich auch gleich weggeschickt. Die haben es auf Christoph abgesehen, beziehungsweise eher auf ein paar Taler aus Christophs kleinem Portemonnaie. Und ja, es gab dann keinen Weg zurück, auch obwohl uns noch ein paar Leute aus der Bar geholfen haben und dann noch versucht haben zu diskutieren. Christoph musste mit der Polizei mit, weil er jetzt eben diese $500 Strafe nicht zahlen konnte. Ich habe dann darum gebeten, doch auch bitte mitzudürfen, weil alleine ohne Spanisch nachts in Mexico City habe ich mich jetzt auch nicht so wohl mitgefühlt. Und ja, ich bin also auch mit ins Auto eingestiegen. Wir sind dann zur Polizeistation gefahren, hinter schwedisch-mexikanische Gardinen gekommen für einen kurzen Moment. Und dann musste Christoph sein ganzes Verhandlungsgeschick ja rausholen, um uns da irgendwie aus dieser misslichen Lage zu befreien.
Aber Sie haben es geschafft.
Ja, es kam halt immer noch raus, dass das Alkoholtrinken in Mexiko-Stadt nachts angeblich verboten ist. Und während in Deutschland natürlich sowas, ja, so eine Probe von einem Getränk, ist da wirklich Alkohol drin? Wir haben gesagt, nein, da ist Limonade drin. In Deutschland wäre forensische Analyse gewesen, das wäre ins Labor geschickt. Was machen die Polizisten in Mexiko? Na, nehmen den Becher aus der Hand, nehmen erstmal Schluck und sagen, no, Limonade ist Cerveza. Und dann hatten wir das wirklich das Problem, dass wir da standen und die wirklich eine ganze Menge Geld haben wollten. Und das hatten wir einfach nicht. Also wir hatten es einfach nicht dabei. Wir hatten noch das Geld fürs Taxi, dass wir zum Flughafen zurückkommen. Und sonst, tja. Dann aber der alte Welttournee-Trick, und zwar haben die Schuhe damit etwas zu tun. Auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, kann sich mal lohnen, das zu machen. Denn wir beide haben im rechten Schuh jeweils immer so 50, 60 Dollar stecken. Das ist so richtig unser Notgroschen tatsächlich.
Und den haben Sie rausgeholt und dann waren Sie gerettet.
Aber jetzt muss einen von beiden.
Aber allermeistens haben Sie ja gute Erfahrungen gemacht, Menschen zu vertrauen. Sie haben mal auf einer Kokosnussfarm in Vietnam gearbeitet, habe ich gelesen. Wie kam das?
Ja, das ist eine von den vertikalen Geschichten, wo wir versucht haben, möglichst lokal unterzukommen. Und wir waren in Vietnam, wir sind von Nord nach Süd, von Hanoi Richtung Ho Chi Minh Stadt gereist und sind dann im Zentrum quasi dieser Durchreise ausgestiegen aus dem Zug und wollten wohl übernachten. Und wir haben nichts Lokales erst gefunden und sind dann einfach mal auf diese Kokosnussfarm gegangen, haben da geklopft und gefragt, ob wir nicht, wenn wir da 2 Tage arbeiten, dann dafür irgendwie die Hängematte bekommen können. Und ja, der nette Mann hatte sich sehr gefreut, dass da 2 Leute kamen, 2 starke junge Männer, die da helfen wollten, Kokosnüsse zu ernten, und hat uns gesagt, gar kein Problem, ihr arbeitet hier 2 Tage, dann bekommt ihr hier 2 Tage Kost und Logis bei mir auf dem Hof frei, haben dann 2 Hängematten bekommen und haben dann tatsächlich angefangen, bei ihm direkt den Morgen auf der Kokosnussfarm zu arbeiten. Und das war für uns natürlich eine mega, mega Möglichkeit, mal zu schauen, wie so ein Tag in Vietnam aussieht, aber auch mal ein bisschen zu arbeiten, Christoph. Das tut einem ja auch.
Im Urlaub mal ganz gut. Mussten Sie da mit den Seilen um die Füße hochklettern auf die Palmen, wie man das so kennt?
Nee, das haben wir erst befürchtet.
Ja. Kokosnussfarm ist ein bisschen anders. Vietnam, diese Farm steht so in kleinen Kanälen und man hat diese runden, ich glaube, das sind Bambusboote, ganz rund, da passt immer nur eine Person rein. Und damit paddelt man dann durch die Kanäle. Jemand klettert dann auf diese Bäume, schüttelt die oder schmeißt diese Kokosnüsse ins Wasser. Und hat man wie so ein Kescher, sitzt in dem Boot und keschert diese Kokosnüsse sich raus. Aber das ist, hätten wir so auch nicht gedacht, dass so Kokosnüsse in Vietnam geerntet, in Anführungszeichen, werden.
Wie haben Sie sich da verständigt? Vietnamesisch konnten Sie, oder haben Sie das auch gelernt, Christoph?
Nee, das Vietnamesisch, das habe ich noch nicht gelernt. Es gab irgendwann die Sprachbarriere, denn klar, der Vater konnte so ein bisschen rudimentärisch Englisch, aber seine Kinder, die waren im schulpflichtigen Alter und die haben dann übersetzt, weil die Englisch in der Schule hatten tatsächlich. Das war auch ein bisschen eine große kleine Hilfe.
Was war die berührendste Begegnung, die Sie hatten auf Ihren Reisen bisher?
Boah, also ich würde sagen, das berührendste Erlebnis war für mich, Christoph, ich glaube, stimmst du mir zu, das Treffen mit Opa Niko. Opa Niko haben wir in Dubrovnik in Kroatien kennengelernt. Da war es ein ähnlicher Fall. Wir kamen nach Dubrovnik, die ganze Stadt war voll bis oben hin, sie platzte aus allen Nähten, die AIDA lag im Hafen. Es war wirklich keine Chance, irgendwo eine Unterkunft zu bekommen. Und dann haben wir über drei Ecken von jemandem einen Tipp bekommen, hey, mein Opa Niko, der hat ein Gästezimmer. Und dann sind wir von Opa Niko abgeholt worden und sind bei ihm ins Gästezimmer eingezogen. Und das hat noch gar nicht lange gedauert. Da hatten wir einen Wein in der Hand, saßen wir auf der Terrasse. Und Opa Niko war 3 Jahre in Deutschland während des Kosovo-Kriegs und konnte darum ganz gut Deutsch sprechen und begann zu erzählen. Der war deutlich über 80 und er hatte wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg die gesamte Geschichte des Balkans drauf und hat uns daran teilhaben lassen. Und das ist wirklich teilweise zu Tränen rührend gewesen. Und er hat das sehr, sehr neutral, auch sehr, sehr offen erzählt, was er dort alles erlebt hat in Dubrovnik, in den Nachbarländern. Und das war für uns einfach wie eine Geschichtsstunde, die man in der Schule nie gehabt hat.
Wie lange waren Sie da bei ihm, bei Opa Niko?
Ich glaube, wir saßen da so 2 Tage auf der Terrasse tatsächlich. Unten tobte das Touristenchaos, aber wir wollten auch gar nicht groß raus. Klar, wenn man es mal anguckt. Aber für uns war tatsächlich, was ich vorhin sagte, Pflicht und Kür. Diese Kür da oben zu sitzen mit seiner Frau, die hat noch angefangen zu kochen dann von uns. Also das war ein ganz schönes Erlebnis, dass wir gar nicht da weg wollten. Auch so schön Dubrovnik, naja, ohne Touristennummer ist, ne?
Und extra für Opa Niko spielen wir jetzt Musik aus Kroatien von einem sehr traditionellen Gesangsensemble Klapa Kambi.
Ljubav među nama.
Christoph Streicher, Adrian Klee, Sie sind nicht nur in der Ferne unterwegs, sondern auch viel vor der Haustür in Deutschland. Was reizt Sie da und was unternehmen Sie da?
Ja, wir haben es mal genannt, Urlaub vor der Haustür, klar. Damit haben wir so ein bisschen während Corona-Zeit begonnen. Man musste gar nicht immer weit nach Guatemala oder so fliegen. Auch vor der eigenen Haustür. Das ist wunderschön. Wir kommen ja aus dem Weserbergland, eine so der ganz unbekanntesten Ecken in Deutschland, aber wunderschön. Wirkt so ein bisschen wie Norwegen teilweise mit so einem Fjord. Also wenn ich nach Norwegen fahren möchte, kommt doch gerne mal zu uns ins Weserbergland vielleicht.
Und was machen Sie dann für Aktivitäten? Also Wandern, Fahrradfahren, Paddeln, was auch immer?
Genau in der Reihenfolge, dass man den inländischen Triathlon. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich begonnen mit dem Thema Bikepacking, was nochmal dieses Urlaub von der Haustür so ein bisschen unterstützt. Das heißt, wir nehmen dann unser Fahrrad und packen da unsere Sachen drauf und fahren einfach los. Teilweise natürlich auch mit den Möglichkeiten, die es ein Deutschlandticket einem bietet, dass man mal ein paar Strecken mit dem Zug macht, dann aussteigt und dann mit dem Fahrrad fährt. Da waren wir jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen waren wir in Dessau, sind wir von Berlin nach Dessau gefahren und haben uns dann vom Fahrrad aus natürlich die Natur angeguckt, aber dann auch ja, zum Beispiel Dessau als Stadt oder auch andere Gebiete. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Art und Weise, so seine nächste Umgebung oder auch sein eigenes Land mal zu entdecken. Wir waren wirklich während der Corona-Zeit, ich behaupte mal, in jedem Landkreis. Das stimmt nicht ganz wahrscheinlich, aber fast. Ja.
Ich habe gelesen, dass Dessau Sie erinnert hat an Island. Wo fühlt sich Dessau an wie Island?
Das haben wir mal erklärt. Das ist auch eine relativ kleine Stadt tatsächlich, im kleinen Zentrum. Und gefühlt kannte da jeder jeden irgendwie. Und das ist auf Island ja auch so. Ne? Wenn man da in Island irgendwo in einer Kneipe oder Bar saß, kam da auch jemand rein, wunkte sofort und sagte, hey, man kennt sich doch. Das hat uns ein bisschen ja, an Island erinnert. Ne?
Jeder kennt jeden.
Was sind Ihre Lieblingsorte da in Deutschland? Spreewald waren Sie auch, habe ich gesehen. Aber ja. Was ist da, wo Sie sagen, da war es überraschend für mich. Das habe ich gar nicht erwartet in Deutschland.
Also der Spreewald ist sicherlich eine der schönsten Ecken, aber wir haben zum Beispiel auch Orte besucht, wie zum Beispiel das Vogtland. Und das ist auch eine der Orte gewesen, die man gar nicht auf der Uhr hat. Und es war einfach wunderbar. Es gibt einen riesen Aquädukt, es gibt also elektronisch einiges zu entdecken, aber auch einfach sportlich und naturräumlich eine ganze Menge dort. Und das hatte man vorher so gar nicht auf der Uhr. Und wäre man eigentlich auch, wenn man das jetzt nicht sich mal spezifisch rausgesucht hätte, dran vorbeigekommen. Und ja, ansonsten natürlich das Weserbergland, glaube ich, ist auch für Leute, die ja von draußen kommen, eine ziemliche Überraschung, wie schön es eigentlich ist, weil man sonst, dadurch, dass es keine Autobahn gibt, nicht dran langkommt. Also das sind so meine 2 Highlights in Deutschland, Christoph.
Kann man so völlig unterschreiben. Kassel vielleicht noch, wenn man mal so einen Städteurlaub sucht, auch völlig unbekannt eigentlich als Reiseziel. Aber wunderschön grün, viele, viele Museen, nicht nur während der Dokumente ist da viel los. Das hat uns auch relativ überrascht, Kassel tatsächlich.
Jetzt haben Sie ja mit Ihren Büchern, dem Podcast, den Live-Veranstaltungen schon eine gewisse Reichweite. Reizt Sie das nicht zu sagen, wir hängen jetzt Brauerei und Bürojob an den Nagel und reisen nicht nur 30, sondern 365 Tage im Jahr und verdienen unser Geld auch noch als Reiseblogger oder Influencer oder so?
Ja, ich glaube, das Schöne ist halt eben genau, dass es ein Ausbruch aus dem Alltag ist. Und die Würze des Reisens liegt ja darin, dass es was Besonderes ist, dass man nicht jeden Tag hat und dass einem auch so ein bisschen aus dem Alltag heraushilft. Von daher glaube ich, dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen was kaputt machen würden von der Art und Weise, wie wir das Reisen lieben, wenn wir es Vollzeit täten. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir lieben unsere Jobs, wir machen das wirklich gerne und dann so ein bisschen ausbrechen, wie gesagt, aus der Arbeitswelt ist natürlich ganz fantastisch mit dem Reisen und dass man es einfach als etwas Besonderes empfindet und nicht in jedem Tag ist ein besonderer Tag, weil das wird irgendwann zur Normalität und dann verliert es so ein bisschen seinen Zauber.
Und Sie sind ja auch, wenn Sie das beruflich machen würden, wären Sie auch noch Zwängen unterworfen, ne, Christoph?
Ja, ich glaube, diese Lockerheit, die wir so berichten, wir sagen ja auch immer, es geht nicht immer alles glatt auf Reisen, das ist natürlich viel, macht viel Authentizität, dass man das nachreisen kann. Das kennt man sich wieder vielleicht. Wir sind jetzt nicht in 5-Sterne-Hotels, es sind halt eher die Hostels, diese anderen Unterkünfte, von denen wir gesprochen haben. Von daher, dieser Zauber, der soll gerne, gerne so bleiben.
Was haben Sie gelernt auf Reisen, wenn Sie so zurückgucken jetzt auf diese vielen Jahre, die Sie schon unterwegs sind, was ist das, was Ihnen das Reisen zeigt?
Naja, man lernt natürlich, wie auf der Welt verschiedene Herausforderungen angenommen werden. Und ich meine, wir leben in einem sehr, sehr reichen Land. Das braucht man gar nicht, kann man gar nicht überbetonen. Und wenn man sich mal anschaut, was wir uns teilweise im Tagesgeschäft, im Alltag für Probleme machen, die auf der anderen Seite der Welt mitunter absolut keine Bedeutung haben, weil man da wirklich jeden Tag Essen, Trinken, die Basics herstellt und trotzdem leben die Menschen sehr, sehr glücklich in vielen Ländern. Da kann man sich, glaube ich, eine ganze Menge abgucken und auch lernen, so ein bisschen demütiger zu sein, zu einem, zu dem, was man hat, zum anderen aber auch, wo man sich manchmal einen Kopf drüber macht, was eigentlich gar nicht wichtig und gar nicht so groß ist, wie man sich selber denkt. Also eine Menge an Gelassenheit und eine Menge an Demut, glaube ich, sind so meine zwei Kerndinge, die ich auf Reisen gelernt habe.
Herr Streicher, unterschreiben Sie das oder haben Sie
noch? Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Natürlich, man lernt viel, viel, gerade auch von anderen Religionen. Natürlich, wenn wir in Indien waren oder in Bhutan, eine völlig andere Welt tatsächlich, die sich da auftut, kann man wirklich sehr, sehr viel mit nach Hause nehmen und das den Alltag ein bisschen gelassener, glaube ich, bewältigen hier.
Verraten Sie uns noch ganz kurz, was ist Ihr nächstes Reiseziel?
Berchtesgaden am Wochenende.
Und eine große Star-Tour. Ich lerne gerade Russisch. Also hier liegen viele kryptische Buchstaben rum. Ich lerne Kyrillisch. Kakdila kann ich schon sagen. Mal gucken, wie das weitergeht Richtung Usbekistan, Kirgisistan und so weiter, diese Ecke drum.
Christoph Streicher und Adrian Klee, zwei Freunde, 120 Länder. Ihr Buch voller Erlebnisse auf Welttournee erscheint jetzt im Oktober. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast bei uns waren.
Dankeschön.
Ciao. Vielen Dank. Tschüss.